Hallo und herzlich willkommen zu GFA Kulturwelten. Ich bin Luisa, deine KI-Gastgeberin, und ich begleite dich heute durch die faszinierende Welt der Kunst und Kultur. In dieser Episode von Die Kunst der Kunstbewertung widmen wir uns einer der am heißesten debattierten Fragen der Kunstwelt. Wie bewertet man eigentlich die künstlerische Qualität eines Werks? Gibt es objektive Kriterien für gute Kunst? Oder ist am Ende doch alles nur Geschmackssache? Stell dir vor, du stehst in einem Museum vor zwei Gemälden. Das eine berührt dich zutiefst, das andere lässt dich völlig kalt. Doch der Kunstkritiker neben dir ist genau gegenteiliger Meinung. Wer hat recht? Gibt es überhaupt ein richtig und falsch in der Kunst? Und wenn Experten von technischer Meisterschaft oder kompositorischer Brillanz sprechen, meinen sie damit etwas Objektives? Oder verpacken sie nur ihren persönlichen Geschmack in gelehrte Worte? Dann lass uns beginnen. Die ewige Frage: Subjektiv oder objektiv? Wenn wir über künstlerische Qualität sprechen, befinden wir uns im Herzen einer philosophischen Debatte, die seit Jahrhunderten die Gemüter erhitzt. Auf der einen Seite steht die Position des Subjektivismus. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn Kunst rein subjektiv ist, dann gibt es kein richtig oder falsch, keine gute oder schlechte Kunst, nur individuelle Präferenzen. In dieser Sichtweise wäre jede Diskussion über Qualität letztlich sinnlos, denn niemand kann mit seiner ästhetischen Einschätzung falsch liegen. Auf der anderen Seite steht der Objektivismus, die Überzeugung, dass es tatsächlich messbare, nachvollziehbare Qualitätskriterien gibt, die über persönlichen Geschmack hinausgehen. Objektive Kriterien würden bedeuten, dass wir begründen können, warum ein Rembrandt qualitativ hochwertiger ist als ein dilettantisches Sonntagsgemälde. Und zwar nicht nur, weil mehr Menschen Rembrandt mögen, sondern weil objektive Merkmale wie technische Meisterschaft, Kompositionstiefe und innovative Kraft vorhanden sind. Die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen. Der große schottische Philosoph David Hume erkannte im 18. Jahrhundert, dass Geschmacksurteile zwar auf subjektiven Empfindungen beruhen, aber keineswegs willkürlich sind. Es gibt, so Hume, allgemeine Prinzipien des Geschmacks, die von Menschen geteilt werden, nicht weil sie objektiv in den Dingen existieren, sondern weil unsere menschliche Natur uns auf ähnliche Weise auf bestimmte Qualitäten reagieren lässt. Immanuel Kant ging noch einen Schritt weiter. Für ihn haben ästhetische Urteile eine besondere Eigenschaft. Sie sind subjektiv, basierend auf unserem Gefühl der Lust oder Unlust, und gleichzeitig erheben sie einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Wenn ich sage, dieses Gemälde ist schön, dann meine ich nicht nur, ich mag es, sondern ich erwarte, dass andere, die es unter den richtigen Bedingungen betrachten, mir zustimmen sollten. Dieses Paradox, subjektiv und doch universell, macht ästhetische Urteile so faszinierend und kompliziert. Die Kriterien: Technische Meisterschaft. Lassen Sie uns nun konkret werden. Wenn Experten die Qualität eines Kunstwerks bewerten, auf welche Kriterien schauen Sie? Das erste und vielleicht am ehesten nachvollziehbare Kriterium ist die technische Meisterschaft, die handwerkliche Fähigkeit des Künstlers. Technische Meisterschaft umfasst die Beherrschung des Mediums, die Präzision der Ausführung, das Verständnis von Materialien und Werkzeugen. Bei einem Gemälde bedeutet dies: Wie geschickt führt der Künstler den Pinsel? Wie subtil sind die Farbübergänge? Wie präzise ist die Zeichnung? Bei einer Skulptur: Wie meisterhaft ist die Form modelliert? Wie durchdacht ist die Balance und Struktur? In der klassischen Tradition, von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert, war technische Virtuosität das zentrale Bewertungskriterium. Ein Künstler musste zunächst die Regeln der Perspektive beherrschen, die Anatomie verstehen, die Kunst des Farbmischens perfektionieren. Die Akademien lehrten strenge Standards, und künstlerische Qualität wurde primär an der Perfektion der Ausführung gemessen. Doch dann geschah etwas Revolutionäres. Mit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert verlor die realistische Darstellung ihre zentrale Rolle. Wenn eine Kamera in Sekundenschnelle ein perfektes Abbild der Realität erzeugen kann, wozu braucht man dann noch einen Maler, der Jahre damit verbringt, diese Perfektion anzustreben? Die Kunst musste sich neu definieren. Impressionisten, Expressionisten, abstrakte Künstler, sie alle wandten sich von der bloßen technischen Perfektion ab und suchten nach anderen Werten, subjektiver Wahrnehmung, emotionalem Ausdruck, konzeptueller Innovation. Plötzlich galt nicht mehr als das Höchste, wer am besten imitieren konnte, sondern wer am innovativsten interpretierte. Bedeutet das, dass technische Meisterschaft heute irrelevant ist? Keineswegs. Auch in der zeitgenössischen Kunst schätzen Kenner die Fähigkeit eines Künstlers, sein Medium zu beherrschen. Aber, und das ist entscheidend, technische Perfektion allein reicht nicht mehr aus. Ein hyperrealistisches Gemälde einer Konservendose mag technisch brillant sein, aber wenn es keine weitere Bedeutungsebene bietet, keinen Dialog mit der Kunstgeschichte führt, keine innovative Perspektive einbringt, wird es als qualitativ minderwertiger eingestuft als ein scheinbar einfacheres Werk mit konzeptueller Tiefe. Die Balance zwischen technischem Können und konzeptueller Aussage ist heute entscheidend. Die besten zeitgenössischen Künstler beherrschen ihr Handwerk meisterlich, setzen es aber in den Dienst einer Idee, einer Vision, einer Aussage. Komposition und formale Gestaltung. Das zweite zentrale Qualitätskriterium ist die Komposition, die Art und Weise, wie die Elemente eines Kunstwerks arrangiert und organisiert sind. Eine gute Komposition lenkt das Auge des Betrachters, schafft visuelle Spannung und Balance und unterstützt die beabsichtigte Wirkung des Werks. In der visuellen Kunst sprechen wir von Prinzipien wie Balance, Rhythmus, Proportion, Einheit und Vielfalt. Eine ausgewogene Komposition bedeutet nicht zwangsläufig Symmetrie. Oft erzeugt gerade eine asymmetrische, aber dennoch ausbalancierte Anordnung die interessantesten visuellen Erlebnisse. Denk an ein barockes Gemälde mit seiner dynamischen Diagonalkomposition, die Bewegung und Drama vermittelt. Der goldene Schnitt, jenes mathematische Verhältnis, das seit der Antike als besonders harmonisch gilt, findet sich in unzähligen Meisterwerken. Viele Künstler nutzen ihn intuitiv oder bewusst, um Kompositionen zu schaffen, die das Auge als richtig empfindet. Doch genauso wichtig ist es zu wissen, wann man diese Regeln brechen sollte. Die besten Künstler verstehen die klassischen Kompositionsprinzipien so gut, dass sie sie gezielt verletzen können, um bestimmte Effekte zu erzielen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, ein Porträt, bei dem der Kopf der dargestellten Person nicht mittig, sondern nach der Drittelregel positioniert ist, etwa ein Drittel vom Rand entfernt, wirkt dynamischer und interessanter als eine rein symmetrische Anordnung. Der leere Raum auf der einen Seite kann Spannung erzeugen, einen Blick in eine bestimmte Richtung suggerieren, eine Geschichte erzählen. In der Musik funktioniert Komposition genauso. Die Abfolge von Spannung und Entspannung. Von lauten und leisen Passagen. Die Wiederholung und Variation von Themen. Bei guter Komposition spürt der Betrachter oder Hörer eine innere Logik, selbst wenn er nicht genau erklären kann, warum etwas funktioniert. Farbkomposition ist ein weiterer faszinierender Aspekt. Die Farbtheorie lehrt uns, wie Komplementärfarben Spannung erzeugen, wie warme und kalte Töne Raumtiefe suggerieren, wie eine begrenzte Farbpalette Harmonie schafft. Ein Meister der Farbkomposition wie Matisse konnte mit scheinbar einfachen Farbflächen komplexe emotionale Wirkungen erzielen. Doch hier wird es wieder interessant. In der zeitgenössischen Kunst wird auch die Komposition selbst zum Experimentierfeld. Künstler brechen bewusst alle klassischen Regeln, schaffen chaotische, unausgewogene, irritierende Kompositionen. Nicht aus Unvermögen, sondern um Unbehagen, Verwirrung oder Kritik auszudrücken. Die Frage ist dann, ist eine bewusst schlechte Komposition, die einen konzeptuellen Zweck erfüllt, qualitativ hochwertig? Viele Experten würden sagen, ja, wenn sie ihre beabsichtigte Wirkung erzielt. Originalität und Innovation. Das dritte wesentliche Qualitätskriterium ist Originalität. Die Fähigkeit eines Künstlers, etwas Neues, Unerwartetes, noch nie Dagewesenes zu schaffen. In einer Welt, in der täglich Millionen von Bildern, Videos und künstlerischen Äußerungen produziert werden, ist Originalität kostbarer denn je und gleichzeitig schwieriger zu erreichen. Originalität bedeutet nicht unbedingt, etwas völlig aus dem Nichts zu erschaffen. Der große Pablo Picasso soll gesagt haben, gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Was er damit meinte, große Künstler nehmen Einflüsse auf, transformieren sie aber so vollständig, dass etwas Genuines Neues entsteht. Sie stehen in Dialog mit der Kunstgeschichte, mit ihren Vorgängern und Zeitgenossen, entwickeln aber eine eigene, unverwechselbare Stimme. Denken wir an die Impressionisten. Sie haben nicht einfach anders gemalt. Sie haben eine vollkommen neue Art entwickelt, Licht und Farbe zu erfassen. Sie brachen mit der akademischen Tradition, malten nicht im Studio nach strengen Regeln, sondern draußen, direkt vor dem Motiv, fingen flüchtige Lichteffekte ein. Diese Innovation war radikal und wurde anfangs verspottet. Heute gelten die Impressionisten als Meister, weil sie etwas wirklich Neues geschaffen haben. Oder betrachten wir Marcel Duchamp und sein berühmtes Fountain, ein industriell hergestelltes Urinal, das er 1917 als Kunstwerk präsentierte. War das Originalität oder Provokation? Beide. Duchamp stellte fundamentale Fragen. Was macht etwas zur Kunst? Ist es das handwerkliche Können, oder ist es der Kontext, die Idee, die Frage, die ein Objekt aufwirft? Diese konzeptuelle Revolution veränderte die Kunst für immer. Bei der Bewertung von Originalität fragen Experten, bringt dieses Werk eine neue Perspektive ein? Erweitert es unsere Vorstellung davon, was Kunst sein kann? Stellt es etablierte Normen in Frage? Zeigt es eine unverwechselbare künstlerische Handschrift? Doch auch hier gibt es Komplexität. Nicht jede Innovation ist automatisch wertvoll. Manche Künstler sind zwar originell, aber ihre Arbeit hat keine Tiefe, keinen Resonanzboden. Andere wiederum arbeiten in etablierten Traditionen, bringen aber durch subtile Innovationen, durch eine besondere Sensibilität, durch tiefes Verständnis etwas qualitativ Hochwertiges hervor. Es gibt auch das Phänomen der naiven Originalität. Künstler ohne formale Ausbildung, die aus reiner Intuition heraus etwas Einzigartiges schaffen. Henri Rousseau, der Zollbeamte, der sich selbst das Malen beibrachte, schuf Dschungelbilder von traumhafter Intensität. Seine technischen Mängel, die primitive Perspektive, die vereinfachten Formen, wurden zu seinem Markenzeichen und zu einer Form von Authentizität, die akademisch ausgebildete Künstler kaum erreichen konnten. Emotionale Wirkung und Bedeutung. Das vierte Kriterium, und für viele das wichtigste, ist die emotionale und intellektuelle Wirkung eines Kunstwerks. Bewegt es uns? Bringt es uns zum Nachdenken? Verändert es unsere Wahrnehmung der Welt? Die expressionistische Kunsttheorie, wie sie von Denkern wie Leo Tolstoi und Benedetto Croce entwickelt wurde, sieht genau darin die Essenz von Kunst. Kunst ist Kommunikation von Gefühlen. Ein Kunstwerk ist dann gelungen, wenn es erfolgreich eine emotionale oder geistige Erfahrung vom Künstler zum Betrachter überträgt. Aber welche Emotionen sind wertvoll? Ist ein Werk, das uns zum Weinen bringt, automatisch besser als eines, das uns zum Lächeln bringt? Ist düstere, schwere Kunst tiefer als leichte, fröhliche? Die einfache Antwort ist: Nein. Qualität liegt nicht in der Art der Emotion, sondern in der Authentizität und Intensität, mit der sie vermittelt wird. Ein Werk von Frida Kahlo, das körperlichen und seelischen Schmerz darstellt, kann uns zutiefst berühren. Aber genauso kann ein Werk von Joan Miró, das spielerisch und heiter ist, von außerordentlicher Qualität sein, wenn es uns eine neue Art zeigt, die Welt zu sehen, wenn es uns aus unserem Alltag heraushebt und in einen Zustand ästhetischer Freude versetzt. Die kognitive Kunsttheorie, vertreten etwa von Nelson Goodman und Arthur Danto, fügt eine weitere Dimension hinzu. Kunst vermittelt nicht nur Gefühle, sondern auch Wissen und Erkenntnis. Ein gutes Kunstwerk lässt uns die Welt anders verstehen. Es kann soziale Missstände aufzeigen, philosophische Fragen stellen, historische Zusammenhänge beleuchten. Denken wir an Picassos Guernica, das monumentale Gemälde über die Bombardierung der baskischen Stadt während des Spanischen Bürgerkriegs. Es ist technisch brillant. Es ist innovativ in seiner kubistischen Zerlegung der Form. Aber seine eigentliche Größe liegt in seiner erschütternden Anklage gegen den Krieg, in der Art, wie es Grauen und Leid universell macht. Wer vor diesem Bild steht, versteht Krieg auf neue, viszerale Weise. Oder betrachten wir die Fotografien von Dorothea Lange aus der Zeit der Great Depression in Amerika. Ihre Aufnahmen von verarmten Wanderarbeitern sind nicht nur formal exzellent komponiert. Sie zeigen uns Würde im Elend. Sie lassen uns die Not einer ganzen Generation fühlen. Sie haben die öffentliche Wahrnehmung sozialer Ungerechtigkeit verändert. Gute Kunst, so könnte man sagen, erweitert unsere Empathie, schärft unsere Wahrnehmung, lädt uns ein, die Welt durch andere Augen zu sehen. Sie kann verstören, trösten, provozieren, verzaubern, aber sie lässt uns nie gleichgültig. Kontextuelles Verständnis und kunsthistorische Bedeutung. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der kunsthistorische Kontext. Wie steht ein Werk im Dialog mit der künstlerischen Tradition? Welche Bedeutung hat es für die Entwicklung der Kunst? Manche Werke sind qualitativ hochwertig, weil sie eine bestimmte Tradition perfekt verkörpern. Ein holländisches Stillleben des 17. Jahrhunderts mag keine radikale Innovation sein. Aber wenn es die Tradition der Stilllebenmalerei, die virtuose Darstellung von Materialoberflächen, die symbolische Komposition, meisterhaft beherrscht, verdient es Anerkennung. Andere Werke sind bedeutsam, weil sie Wendepunkte markieren. Sie eröffnen neue Wege, die nachfolgende Generationen von Künstlern beschreiten werden. Die ersten abstrakten Aquarelle von Wassily Kandinsky oder die monochromen Gemälde von Kasimir Malevich waren revolutionär. Nicht unbedingt, weil sie technisch überlegen waren, sondern weil sie die Tür zu einer völlig neuen Kunstform aufstießen. Hier wird deutlich, dass die Bewertung künstlerischer Qualität nie im Vakuum stattfinden kann. Sie erfordert Wissen über Kunstgeschichte, über Stile und Bewegungen, über die Fragen und Debatten, die zu einer bestimmten Zeit relevant waren. Was in einem historischen Moment radikal und innovativ war, kann in einem anderen Kontext konventionell oder sogar rückständig wirken. Dieser kontextuelle Aspekt erklärt auch, warum Experten manchmal zu anderen Urteilen kommen als Laien. Jemand ohne kunsthistorisches Wissen mag ein impressionistisches Gemälde einfach hübsch finden. Ein Kenner sieht darüber hinaus die Revolution in der Farbtheorie, die Ablehnung akademischer Konventionen, den Einfluss japanischer Holzschnitte, die Vorwegnahme moderner Wahrnehmungstheorien. Das bedeutet nicht, dass die spontane Reaktion des Laien wertlos ist. Im Gegenteil. Die unmittelbare emotionale Ansprache ist ein wichtiger Aspekt von Kunst. Aber die informierte, kontextbewusste Betrachtung fügt zusätzliche Bedeutungsebenen hinzu. Die Rolle des Expertenkonsenses. Ein praktisches, wenn auch nicht philosophisch befriedigendes Kriterium für künstlerische Qualität ist der Expertenkonsens. Wenn eine breite Mehrheit von Kunstkritikern, Kuratoren, Kunsthistorikern und Sammlern ein Werk als bedeutend erachtet, hat das Gewicht, nicht weil Experten unfehlbar sind, sondern weil ihre Urteile auf Wissen, Erfahrung und intensiver Auseinandersetzung beruhen. Die Kunstwelt hat über Jahrhunderte Systeme entwickelt, um Qualität zu validieren. Peer Review durch Fachkollegen, Aufnahme in prestigeträchtige Sammlungen, Auszeichnungen, kritische Rezeption. Diese Mechanismen sind nicht perfekt. Sie unterliegen Moden, Vorurteilen, Machtstrukturen. Die Geschichte ist voll von Beispielen großer Künstler, die zu Lebzeiten ignoriert oder verspottet wurden. Van Gogh, Vermeer, Emily Dickinson in der Literatur. Dennoch, wenn ein Werk über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg immer wieder als bedeutend erachtet wird, wenn es in verschiedenen Epochen neu interpretiert und wertgeschätzt wird, dann spricht das für seine Qualität. Die Zeit ist, in gewisser Weise, der strengste Kritiker. Werke, die nur aufgrund von Mode oder Skandal kurzzeitig Aufmerksamkeit erlangen, verblassen meist. Werke mit echter Substanz überdauern. Der Kunstphilosoph David Hume sprach von einem Standard des Geschmacks, der sich aus dem Urteil idealer Kritiker ergibt. Menschen mit feiner Wahrnehmung, umfassender Erfahrung, Vorurteilsfreiheit und der Fähigkeit zu differenziertem Urteil. In der Praxis ist ein solcher idealer Kritiker natürlich ein Ideal, keine Realität. Aber die Idee hilft uns. Qualitätsurteile sind am zuverlässigsten, wenn sie von Menschen gefällt werden, die viel gesehen haben, die vergleichen können, die Kriterien anwenden können und die offen bleiben für das Neue. Die Synthese. Qualität als vieldimensionales Phänomen. Kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Gibt es objektive Kriterien für künstlerische Qualität? Oder ist alles Geschmackssache? Die Antwort, die sich aus unserer Erkundung ergibt, ist nuanciert. Es gibt Kriterien, die über rein subjektiven Geschmack hinausgehen. Technische Meisterschaft, kompositorische Qualität, Originalität, emotionale und intellektuelle Wirkung, kunsthistorische Bedeutung. Diese Kriterien sind nicht absolut objektiv wie physikalische Gesetze, aber sie sind auch nicht völlig willkürlich. Man könnte von intersubjektiven Kriterien sprechen. Standards, die von Menschen geteilt werden, die auf gemeinsamer menschlicher Wahrnehmung und kultureller Übereinkunft beruhen, die aber nicht unabhängig von uns in der Welt existieren. Diese Kriterien können sich im Laufe der Zeit wandeln, was im 19. Jahrhundert als qualitativ hochwertig galt, kann heute anders bewertet werden. Aber dieser Wandel geschieht nicht willkürlich, sondern folgt nachvollziehbaren kulturellen und kunsthistorischen Entwicklungen. Die Bewertung künstlerischer Qualität ist also weder reine Wissenschaft noch reiner Geschmack, sondern eine Praxis des informierten, sensiblen, kontextbewussten Urteilens. Sie erfordert sowohl emotionale Offenheit als auch intellektuelles Verständnis, sowohl intuitive Reaktion als auch reflektierte Analyse. Für uns als Betrachter bedeutet das, wir dürfen und sollen unserer ersten, spontanen Reaktion auf Kunst vertrauen. Wenn uns etwas bewegt, hat es eine Wirkung erzielt. Und das ist wertvoll. Aber wir können unsere Wertschätzung vertiefen, indem wir lernen, genauer hinzuschauen, mehr über Kontext und Technik zu verstehen, unseren Horizont zu erweitern. Gute Kunst fordert uns heraus, irritiert uns manchmal, verlangt von uns Geduld und Offenheit. Nicht alles, was schwer zugänglich ist, ist automatisch gut. Aber manche der lohnendsten ästhetischen Erfahrungen erschließen sich erst beim zweiten oder dritten Hinschauen, nach Reflexion und Gespräch. In unserer nächsten Episode werden wir uns einem Aspekt zuwenden, der eng mit der Qualitätsbewertung verbunden ist, der Ikonografie. Wir werden erkunden, wie die Bedeutungen und Symbole in Kunstwerken gelesen und interpretiert werden, wie Bildinhalte Geschichten erzählen und wie das Verständnis dieser Bedeutungsebenen unsere Wertschätzung von Kunst verändert. Bis dahin, bleib neugierig, bleib offen für neue künstlerische Erfahrungen und scheue dich nicht, dein eigenes Urteil zu bilden, während du gleichzeitig bereit bist, von anderen zu lernen.